3, 2, 1. Das hattet ihr nicht erwartet. Eure letzten Detektive für euch im Einsatz zusammen in einem Raum. Im schönen München. Habe ich dich erschreckt. Im schönen München, der Heimat des Bayerischen Rundfunks höchst selbst.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die letzten Detektive, eurem Ermittler-Podcast zur BR-Hörspielreihe Der letzte Detektiv. Aus der Feder Michael Kosers. Mein Name ist Rudolf Inderst und an meiner Seite endlich ist...
An deiner Seite, im wahrsten Sinne des Wortes. Thorsten Kattke, ja, ganz genau. Wir, die letzten Detektive, nehmen euch einmal im Monat, hatten wir ja gesagt, mit in die Blade Runnenden radiophilen 1980er Jahre, in denen
Jonas, der letzte Detektiv und sein treuer Computergefährte Sam in der europäischen Megametropole Babylon gefährlichen Verbrechen nachspüren.
Mittlerweile sind wir bei Folge 11 angekommen, über die wir heute sprechen werden.
Richtig, die Episode trägt den Titel Spielwiese, spielt im Februar 2011 und wurde am 23. Oktober 1986 ausgestrahlt. Ihre Lauflänge beträgt rund 54 Minuten.
Spielwiese lässt Jonas in Richtung Nirvana, also ins nicht so malerische Nichts abseits von Babylon, aufbrechen. Warum? Nun, dahin soll es angeblich Jaromir verschlagen haben. Und seine Freundin, eine gewisse Paula Janssen, möchte ihn wiederfinden. Sie beauftragt den letzten Detektiv. Doch wie immer sind die Dinge nicht so, wie sie auf den ersten Blick scheinen.
Hört, hört. Bevor wir jedoch tiefer einsteigen, sprechen wir wie immer zuerst über das Cover der Folge.
Oder vielmehr nicht.
Wie meinen?
Wie ja leider schon in der letzten Episode angeteased, hören die Cover nach Folge 10 auf. Uns bleibt also nur die Hoffnung, dass es da mal weitergeht irgendwann. Und wenn ja, dann holen wir die Besprechung natürlich für euch nach.
Ehrensache. Es bleibt uns also nur eines: in medias res zu gehen.
Und da begegnet uns gleich mal etwas sehr Seltsames. Ein englisches Zitat aus einem doch recht bekannten Noir-Film, The Maltese Falcon, Warner Brothers, 1941. The stuff that dreams are made of. Rudi, was ist da los?
Richtig, unerwartet. Wir wurden beide zunächst hinters Licht geführt von dieser ersten Szene. Wir steigen also ein. Jonas ist offensichtlich in einer Art Traumsequenz unterwegs, wie sich dann bald herausstellt. Er ist in seinem Lieblingsthema verfangen, geistig, dem Crime.
Crime?
Doch, Crime Noir.
Da gibt's zu viel Crime.
Crime Noir Film. Aber eigentlich ist er nur in einem schmutzigen, schmierigen, kleinen Hinterzimmer in einem Ort namens Eden.
Genau. Und während Jonas so drüber nachdenkt, mein Partner ist Miles Archer und ich muss ihn rechnen.
3, 2, 1, ich muss ihn rechnen.
Und während Jonas so seltsame Anwandlungen kriegt von mein Partner ist Miles Archer und ich muss ihn rächen und ein Malteser Falke in seinen Händen anfängt mit ihm zu reden, da wird es dann doch noch ein wenig seltsamer.
Stimmt, hier vermischen sich also die Erzählebenen, die Handlungsfäden. Jonas merkt selbst, oh ja, das ist eine ziemlich gute Geschichte, aber wie er festhält, das ist nicht meine Geschichte. Hier stimmt irgendwas nicht. Und das ist der Auftakt sozusagen von der Wachwerdung. Langsam kommt er aus dieser Illusion wieder raus. Wie er da reinkam, das erfahren wir später eben noch. Aber jetzt muss er erstmal wirklich sich aus dieser Gefahrensituation herauskatapultieren. Und das geht nur, wenn man fette Menschen tritt. Fette Menschen, sehr fette Menschen. Michael Koser wird einfach nicht müde zu betonen, wie unendlich fett dieser Mensch ist, der ihn da gefangen hält.
Das ist eigentlich unverschämt. Fat-Shaming auf die übelste Tour. Jonas bemerkt, dass irgendwas schiefgelaufen ist, weil sein Malteser-Falke sich als Sammy herausstellt. Natürlich sein Supercomputer in drahtloser Extension. Und dann kommt für mich eigentlich auch schon die großartige Fluchtszene, die mich so erinnert hat an 70er-Jahre-Filme, wo dann irgendwie Synthi-Klänge kommen und dann rennen sie irgendwie weg. On Fleek ist natürlich die Sounduntermalung von Jonas' Flucht aus dem fiesen Hinterzimmer eines, was wie es sich herausstellen wird, Elektromobilverleihs. Das wissen wir aber jetzt noch nicht.
Ja, und Jonas Flucht, noch halb benommen, taumelnd, flüchtend, fliehend, führt ihn dann sozusagen direkt in die Wildnis, kann man sagen, in die Wildnis vor Eden. Und dort wird er aufgefunden von drei Gestalten, drei religiösen Aussteigern, zwei Herren, einer Dame. Sie werden dann näher spezifiziert als sogenannte Übrigbleiber, ein schöner Begriff, manchmal auch bekannt als Survivalists, wobei das ist ein bisschen unterschiedlich, was damit ausgedrückt werden soll.
Ich finde das schön, weil das sind so die geben sich da so Namen wie Schwester Deborah und Bruder Angus und reden, und das finde ich toll. Dieses pseudo-religiöse vor sich hinreden, mit dem die da in die Welt gehen und über ihre Religion reden, in der ein großer Atompilz alles auslöschen wird, und das wird dann irgendwie so mit göttlicher Offenbarung gleichgesetzt. Die finden also Jonas, das sind Übrigbleiber, das sind eigentlich gottesfürchtige Prepper, muss man ja eigentlich sagen.
Ja.
Und nicht so evangelikale, trumpianische Prepper, sondern wirklich eher so, wir machen Kloster im Wald auf Prepper. Was ich eine sehr schöne, detailreiche Beschreibung eines kleinen Teils von dieser babylonischen Jonas-Welt finde.
Ich dachte, musste da auch beim nochmal drüber nachdenken, dachte ich an einen der Planet der Affen-Teile. Nur dieses Anbeten der Atombombe, die
genau,
dann am Schluss dann doch, vielleicht wollen sie es dann gar nicht mehr, aber dann ist es zu spät.
Ja.
Dann wird sie gezündet.
Ist das der, wo die Hunde- und Katzenstatuen sind, oder ist das ein anderer? Weil ich bin da nicht mehr so ganz firm. Es gibt ja so viele von denen.
Das weiß ich auch nicht.
Ja, aber das ist, also Planet der Affen, wenn wir mal expanden von Audio auf Video, dann könnten wir uns den Planet der Affen vornehmen. Aber da bleibt es jetzt erstmal beim Audio. Wir sind in der Wildnis vor Eden und kommt diese Religionssprech und diese Blade Runner Musik. Ich habe mich echt gefragt, ob das fast wirklich aus dem Soundtrack von Blade Runner geklaut ist oder ob das einfach nur Tangerine Dream wurde, glaube ich, oft verwendet bei Jonas. Ich konnte jetzt nichts genau identifizieren, aber es klingt alles so ein bisschen Elektro, Jean-Michel Jarrick in diesem Soundtrack da jetzt.
Ja und die wissen zunächst gar nicht mal, wie können sie denn, also sie sind ein bisschen skeptisch. Auf der einen Seite sagen sie, wir hätten eigentlich ein bisschen Pflicht, ihn zu retten, aber er ist natürlich aus Babylon, was ihn schwierig macht. Die verhurte Großstadt, gar nicht so gottesfürchtig und bibeltreu, wobei man es ja nicht genau weiß, ob überhaupt bibeltreu ausschlaggebend ist. Auf jeden Fall lässt Jonas sich dann wegführen, im Sinne von, bitte helfen Sie mir, er willigt ein. Er wird dann schon, am Schluss ist er dann schon wieder mehr bei Kräften und hat dann schon wieder einen Schalk im Nacken. Wie identifizieren sie ihn? Das ist vielleicht auch noch interessant. Sie kramen in seinen Taschen und finden die sogenannte Bürgerkarte. Und das fungiert wohl wie ein Personalausweis. Und da fand ich erwähnenswert, dass auch selbst auf diesem Personalausweis maximale Individualisierung, es reicht der Vorname. Wir finden also auch auf dieser ID-Karte keinen Jonas van Pimmelwitz.
Ja, ich habe mich so gefragt. Naheliegendster Name natürlich. ich habe mich gefragt, ob das so funktioniert, dass wenn du der Erste, das ist ein bisschen wie so eine, wie so ein Instagram-Name, wenn du der Erste bist.
Ach so, dann, ja, stimmt.
Wenn du der Erste bist, dann kriegst du Jonas, ansonsten bist du dann Jonas 2 oder
Jonas 1268.
Genau.
XXX.
Vielleicht war er einfach am schnellsten, als die Bürgerkarten verteilt haben, hat er gesagt, Jonas, meiner, niemand anders kriegt das. Oder es reicht die Bürgernummer, um Leute auseinanderzuhalten. Ich meine, es gibt ja auch mehr als einen Michael Schmidt zum Beispiel. Wurde mir gesagt.
Breaking news, you heard it here first.
Wurde mir gesagt. Anna Meyer, this one's for you.
Können wir dazu noch was festhalten oder machen wir den großen Sprung?
Also was ich ein bisschen schade fand, ehrlich gesagt, ist, dass da nicht noch mehr kam mit diesen religiösen Aussteigern. Weil natürlich ist die Geschichte, da geht es auch um Religion, da geht es um diese ganzen Sachen von was ist Religion, was ist eigentlich mehr PR. Ich hätte mir ein bisschen mehr noch über diese Welt der preppenden Aussteiger gewünscht. Das wäre irgendwie schön gewesen. Ansonsten denke ich aber, können wir übergehen zur nächsten Szene in diesem Moralienspiel.
Das stimmt. Also, genau, um das vielleicht abzuschließen, tatsächlich am Ende der Geschichte taucht Jonas dort nochmal unter für kurze Zeit. Also so unmöglich scheint ihm das nicht gewesen zu sein dort. Wenn auch nur für ein paar Tage vielleicht. Wir springen jetzt tatsächlich, wir springen nicht nur in der Szene, wir springen auch in der Timeline jetzt. Und zwar, wir springen jetzt nach, je nach Blickrichtung, hinten oder vorne, auf jeden Fall früher findet das statt. Denn jetzt erleben wir Jonas und Sam sitzen jetzt wieder in Jonas' Büro. Und jetzt bekommt Jonas diesen schon erwähnten Suchauftrag für Jaromir. Bei wem es jetzt so klingelt, nein, das hat nichts mit Herr der Ringe und Boromir zu tun. Es ist Jaromir, der zu allem gerne Ja sagt.
Ja, Boromir. ja, genau. Seine Freundin Frau Janssen beauftragt Jonas, den Jaromir zu finden. Man könnte sich denken, schon ein bisschen viele Zufälle.
Ja. Jonas wird nicht müde zu sagen, Jaromir. Beginnt ja mit einem J, das ist ein sehr schöner Buchstabe. Und hier wissen natürlich Jonas Hörer, hier wird referenziert auf die Dame Judith, mit der es aktuell ja nicht so gut steht mit dieser Beziehung.
Das wird wieder, ich habe schon ein bisschen vorgehört in unsere nächste Folge, das kommt wieder groß raus in der nächsten Folge nach dieser hier.
Oh, Spoiler! Okay, also die Janssen sagt, der hübsche Jaromir und ich, wir waren liiert und er war so ein bisschen, also die Gesellschaft um die herum hat sich das Maul so ein bisschen zerrissen, weil Jaromir wurde so als Toyboy klassifiziert.
Ja, der eigentlich. War so irgendwie so Mitte 20 und sie war irgendwie um die 60 und die babylonische Gesellschaft scheint dem nicht aufgeschlossen zu sein im Jahre 2011.
Kann man sich nicht vorstellen.
Kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Und Janssen erklärt, also wohin wollte Jaromir? Na gut, er wollte zu einem Guru namens Garnisch war. Also in Garnisch-Partenkirchen wohnt dieser Guru. Nein, der wohnt natürlich in Nirvana. Ganz, ganz aufgeladener Begriff, über den wir stundenlang sprechen könnten, aber nicht
ebenso
sollten.
Ebenso natürlich wie Eden, muss man ja auch sagen.
Ja. Wenn ein Kind nicht mehr brennt wie ein Kind, dann bist du... Also, also bezeichnet hier in diesem Kontext ein verlassenes Kloster irgendwo im Outback. Und dort will er angeblich hingegangen worden werden sein.
Also Jaromir.
Ja, Jaromir, genau.
Sei da hingegangen.
Und kam aber nie zurück, behauptet Paula Janssen. Und jetzt hat sie versucht, bei der Polizei etwas zu erreichen. Die Polizei hat natürlich gesagt, hey, dein Bubi, den suchen wir dir nicht. Kannst du mal schön knicken, wir lachen dich lieber aus.
Ja.
Also wendet sie sich an den einzigen J mit Stil und Style, nämlich Jonas, der soll ihn wieder auftreiben. Und da Jonas irgendwie ein schwaches Herz hat und karikative Tage, habe ich in meinem Skript notiert, verlangt er statt der 90-Euro-Tagessatz 50. Und ich habe das hat damit zu tun, dass der Buchstabe J bestimmt hier im Spiel ist.
Ich glaube, das ist wirklich, es ist schön, Judith nennt das später noch irgendwann eine Marotte von ihm, diese Sache mit dem J und Jonas und nur ein. Das scheint irgendwie, aber es ist eine nette Sache. Jonas' Personality basiert zu großen Teilen darauf, dass ihm Namen mit dem Buchstaben J besonders gut gefallen. Ich finde, da sollten noch viel mehr J-Namen-Leute auftauchen in der Jonas-Welt in Zukunft. Stimmt. Ich hoffe auf diverse Julias, Janisses.
Janisses. Und natürlich Jason und die Argonauten. Genau. Sollte der anschauen?
Jason und die Argonauten. Die Jargonauten.
Jargonauten. Boah, das muss man sicher.
Das ist unser Podcast-Titel. Jargonauten. Wenn ihr da draußen wisst, zu welcher Art von Podcast der Titel Jason und die Jargonauten passt, dann sagt uns das und wir fangen den an.
Ja, macht es aber bitte in einem ordentlichen Sprech- und jargonfrei.
Genau.
Also, dann, okay, Jonas. Wir können festhalten, Jonas sagt zu und befragt natürlich sofort sein super Gehirn, sein elektronisches Sam. Liste mir bitte mal alles über Nirvana auf. Ich muss mich ja irgendwie für diese Action-Reise vorbereiten. Und Sam liefert nur Enttäuschung. Er liefert einfach nur Enttäuschung und sagt, hey, ich kann da zwar feststellen, dass da irgendwie mehr im Spiel ist, weil irgendwie sich wirklich große IT-Anstrengungen da bewegen, um das abzuschirmen, um nichts rauszukriegen, um keine Infos aus dem Netz, Datennetz herauszuziehen. Mehr kann ich dir aber nicht sagen. Und aber bereits zu diesem Zeitpunkt macht sich Sam natürlich ein bisschen über mit Yoga und Esoterik-Talk über die ganze Angelegenheit auch so ein bisschen lustig. Das finden wir natürlich beide hoffentlich gleich witzig. Also ich fand's witzig.
Also wenn Sammy da mit seinen Omani-Partner-Oms und so kommt, das finde ich schon, also das ist schon so der Sammy, der immer so schön kommentiert, immer kleine Sperenzchen macht, fand ich schon ganz nett, muss ich ehrlich sagen.
Sam kann ihm aber zumindest sagen, okay, wenn du das auschecken willst vor Ort, dann rise doch erstmal nach Eden.
Gut, da muss ich jetzt gerade einhaken. Das ist so eine Sache, wo mir das erste Mal in der Folge so ein bisschen so ein Logikfehler entgegengekommen ist. Weil Jonas sagt von vornherein, es gibt da dieses Nirvana, das ist so ein Guru, der ist irgendwann mal plötzlich aufgetaucht. Und also das ist bekannt in der Jonas-Welt. Das ist in Babylon bekannt, weil sonst wüsste er das nicht. Also er hat nicht schon Vorrecherche betrieben. Mhm. Er weiß also wahrscheinlich einfach so aus Nachrichten oder aus der Klatschspalte oder auch, keine Ahnung, aus Religionsstudien aktuell, was er abonniert hat.
Das Quarterly Wiki.
Weiß er, dass es Nirvana gibt und dass da dieser Guru Ganesh rumspringt. Sammy aber, in dem Moment, wo er die Datennetze durchforstet, findet da Zero. Und das geht mir nicht so ganz ein. Das ist, finde ich, jetzt nicht so hundertprozentig logisch. Wie ging dir das?
Ich könnte natürlich sagen, dass in der Sekunde, in der Jonas das Codewort erwähnt hat, um ihn überhaupt auf diese Reise zu setzen, wurden die Infos gesperrt. Dann greift Sam drauf zu und dann beginnt diese Voyage erst. Aber das ist natürlich Quatsch. Ich habe darauf einfach nicht geachtet.
Rudi Redcon Indus. Ja, gut, ist ein bisschen Logikfehler, aber macht auf jeden Fall Sammy stutzig und macht Jonas stutzig, denn warum? Sorry, ich muss jetzt kurz lachen, weil unsere Kamera hat gerade die Aufnahme Art Kleinkind ausgewählt, als ich über Sammy geredet habe. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe so ein bisschen den Faden verloren, glaube ich, gerade.
Der Logikfehler, warum, das große
Warum. Der Logikfehler, ja, warum. Und Sammy und Jonas bemerken aber, also da ist was im Busch und auf hin nach Nirvana und nach Nirvana kommt man nur, wenn man nach Eden fährt. Und nach Eden, was so ein kleines Kaff ist, quasi vor der Wildnis, in der Wildnis, Wildnis adjacent, da kommt man hin mit was für einem Verkehrsmittel, Rudi?
Pneumatik ist das Zauber- und Schlagwort. Es geht per Druckluft, fast menschgewordene Rohrpost nach Eden. Und von Eden soll es dann weitergehen, zum Beispiel eben mit einem sogenannten E-Mobil.
Ja, das schöne Elektromobil. Ist auch toll, dass man in einer Welt, in der es anscheinend keine Verbrennerautos mehr gibt, was für eine Utopie, trotzdem immer noch sagen muss, dass es ein Elektromobil ist. Es reicht doch einfach zu sagen, ein Mobil, oder?
Ja, der entscheidende Unterschied kann ja nur sein, E-Mobil und E-Fuel-Mobil.
Ja, natürlich.
Denn E-Fuels haben ja Zukunft.
Die sind ja die sind ja offensichtlich hier nicht. Also die Jonas-Welt beinhaltet den E-Fuel nicht. Schon in der Vergangenheit der Zukunft.
Wie kann denn das sein?
Man naja, fragt also sich.
Alle E-Mobils sind ausgeliehen. Es gibt auch nur eine E-Mobil-Verleihstation im Ort wohl. Und wenn er dort anklopft, der Jonas, dann ist es natürlich erstmal blöd, weil nichts da ist. Er muss ein bisschen warten. Aber dann kommt man ihm erstmal super entgegen, weil setzen Sie sich doch, Herr Jonas, nehmen Sie doch einfach was zu trinken. Ja, was haben Sie denn? Ich habe nur den feinsten Stoff. Whisky, ja. Synthetikzeug? Nein, die geilste Ware
der Welt. Echten Whisky. Und da sind wir wieder. Da sind ich hätte meinen Kopfhörer fast irgendwie vom Kopf gezogen, weil Jonas, Liebling, hast du nichts gelernt. Das ist ja doch schon das zweite oder dritte Mal, dass ihm genau das passiert, dass ihm irgendjemand, erstmal echt Whisky, ist in so einer E-Mobil-Verleihstation irgendwo am Rande der Welt, sehr, sehr suspekt, nimmt das einfach an, wird dann gleich mal gedrogt. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, apropos Whisky, ist dir aufgefallen, welcher Whisky da serviert wird und woher der kommt?
Ja, die war nicht seine Stammmarke?
Ja, ja, seine Stammmarke, der gute Old Forester aus?
Das weiß ich nicht.
Der E-Mobil-Mensch sagt aus Schottland. Aber das ist Blödsinn. Old Forester ist der bekannteste, durch die Prohibition weiterhin produzierte Whisky aus Kentucky. Und ich, also, wenn man sich schon so einen Echt-Whisky leisten kann und wenn man auch Jonas ist, der eigentlich weiß, was guter Whisky ist, dass man da nicht irgendwie drüber stolpert. Ich glaube, das ist einfach im Skript ein Fehler, der entstanden ist. Entweder hat Kosa nicht richtig dazugeschaut oder die Regie hat gedacht, aller Whisky kommt aus Schottland und hat das irgendwie geändert oder es war ein Improv oder aus irgendwelchen Gründen ist da dieser sehr offensichtliche Fehler, dass Old Forester Whisky jetzt aus Schottland kommt. Außer natürlich in der Jonas-Welt gibt es einen Old Forester, der aus Schottland kommt. Aber das finde ich nicht überzeugend.
Vielleicht gibt es im Bundesstaat Kentucky eine kleine Ortschaft namens Scotland.
Genau. Scotland, Kentucky.
Und dort wird dann eben feinster, nicht schottischer,
nicht Bourbon,
angerührt.
Single Malt.
Angerührt. Okay, also ich gebe dir natürlich vollkommen recht, das ist albern.
Also.
Ja, Jonas also voller Drogen dann. Und dort springen wir jetzt eben in die Anfangsszene hinein. Jetzt ist er gefangen in der Illusion des Malteser-Falken. Jetzt ist er im Crime-Noir-Film gefangen. Und da merkt man also jetzt, da lernen wir gleich was über, sozusagen was Wichtiges lernen wir da nämlich. Und zwar, dass offensichtlich die Illusion, die man hat, etwas mit ja, medialen Vorlieben, zumindest Vorlieben zu tun haben muss. Umsonst ist also Jonas nicht in diesem Crime-Noir-Film gefangen erstmal. Und dieser Verleiher, das ist jetzt übrigens auch der in Anführungszeichen fette Mann. Und warum ich da so drauf rumgeritten bin, also nicht auf dem fetten Mann, er wird immer so bezeichnet. Also es gibt keine Vollumfänglichkeit.
Er hat auch keinen Namen.
Er ist einfach immer nur
Das wird natürlich aber uns wieder begegnen, dass er keinen Namen hat.
Naja, auf jeden Fall die Flucht, wie wir schon beschrieben haben, die gelingt ihm. Das heißt, wir lernen bei Jonas, obwohl er mit der 68-fachen gefühlten Dosis betäubt wurde, ist Jonas einfach ein verdammt zäher, willensstarker.
Der kommt raus, er kann sich rausdenken aus seiner. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, dass er das kann, weil er ist ja er lebt ja eigentlich schon in der Illusion.
Ja.
Also, und dass er sich dann, das ist nicht meine Geschichte. Ja, gut, also. Starke, ein strong mind, he has.
Aber
aber Jonas muss sich da retten, weil ansonsten gibt es keine Geschichte. Insofern ist das okay so.
Genau.
Wir sind jetzt da. Das ist die Anfangsszene.
Jetzt käme die Flucht, die wir schon besprochen haben. Jetzt haben sie ihn dann, jetzt wurde er dann gefunden. Nach seiner erfolgreichen Flucht wird er jetzt gefunden in der Wildnis und jetzt springen wir wieder und sind in Jonas Büro.
Genau, jetzt geht eigentlich die Geschichte richtig los, so wie jede Noir-Geschichte gut losgeht, mit einer femme fatale, die ins Büro stolpert und sagt, suchen Sie mir jemand, Jonas. Die war eine schöne Wahl für so eine Femme Fatale, weil Femme Fatale ist ja immer irgendwie so glamorous und mit den langen Haaren und der Zigarette. Und das war einfach nur hier, diese Dame wird beschrieben so als eigentlich 60-jährige, keine Ahnung, Typ Lehrerin mit Penchant für ihren Vorgarten. Das kommt später, glaube ich, oder? Also nicht so der Typ, der normalerweise die Femme Fatale dasteht und lässt Jonas ihren sehr viel jüngeren Freund Jaromir suchen.
Und jetzt hat Jonas natürlich erkannt, okay, ich wurde begattet 3 Tage from Sunday, wie man im Englischsprachigen gerne sagt.
Tut man das?
Und er
I
möchte
don't
sich,
speak the English so well.
yes, also von Crime zu Crime sozusagen. Jetzt sagt er, okay, also jetzt müssen wir den Dingen nachgehen. Das Erste, was ich mache, ich werde Frau Jansen zur Rede stellen, ich werde sie anrufen und jetzt kommt ein famoser Joke. Denn die Telefonnummer ist natürlich, oh Wunder, die falsche. Aber wo kommt Jonas raus bei diesem Anruf? In der
Sagst du es uns?
Pathologie praktisch. Ja. Also dort kann er sozusagen nur noch Toten, Komma, Leichen und ähnlichen irrelevanten, bereits verstorbenen Persönlichkeiten nachgehen. Aber er sucht ja die sogenannte Frau Jansen alive and kicking. Und dann hat er eine geniale Eingebung. Ich weiß nicht, ob ich eine solche detektivösische Meisterleistung hinbekommen hätte. Also ich jedenfalls nicht. Er denkt sich, okay, wenn die mir etwas vorgespielt hat, dann lohnt es sich vielleicht mal in Babylons SchauspielerInnen-Riege
Ist jetzt
nachzuhorchen.
nicht, ehrlich gesagt, für mich das Offensichtlichste. Aber ja, warum nicht?
Ja. Und er hat Glück, er hat doppelt Glück. Nicht nur kommt er auf diesen genialen Trick oder auf diesen genialen Kniff danach zu gucken, sondern im selben Haus, in Jonas Wohnhaus, dort lebt nämlich auch ein gewisser Lino Matras.
Ist es Matras oder Matas?
Das könnte auch sein.
Ich glaube, es war Matas. Ist wurscht. Aber
Das ist wie mit
Lino, Lino.
diesem, was habe ich damals gesagt? Detektiv, du hast gesagt, das ist ein Papagei. Was habe ich immer gesagt?
Du hast gesagt, das war ein Nagelfein.
Das ist ein Nagelfein.
Ich bin immer noch überzeugt, das war ein Papagei.
Genau.
Bitte in die Kommentare. Team Papagei, Team Nagelfeile.
Ja. Und dieser, der Lino, man duzt sich als guter Mitbewohner im Haus, auch nicht mehr normal, also auch nicht mehr
Machen die das
selbstverständlich. Ich
wirklich?
glaube, der wird gelinot.
Hm,
Ich
das
glaube, er
habe ich
wird
jetzt.
gelinot.
Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung. Aber let's continue.
Ja. Und der vermittelt KleindarstellerInnen durch
Ja.
ganz Babylon hindurch. Und so kann Jonas ihn fragen. Ja, und er sagt dann, er kommt zwar nicht Lino vermittelt, die gesuchte Person, aber er weiß, wo man sie finden kann, wer sie vermittelt. Und damit hat Jonas wieder eine ganz heiße Spur.
Da finde ich auch eine bisschen seltsame Sache, weil der Lino hat ja in seiner KleindarstellerInnen-Kartei einen Haufen Leute drin. Ist es typisch, dass man in Babylon bei mehreren Agenturen gleichzeitig ist? Das fand ich so ein bisschen komisch, weil normalerweise bist du, wenn du so Kleindarsteller bist du ja nicht so umtriebig, dass du so oft angefragt wirst. Ist das einfach normal, dass die dann da in mehreren Karteien drin stehen? Man weiß es
Das
nicht.
weiß ich nicht, aber die Frage kommt natürlich auf, weil Thorsten Katka ein gefragtes Fotomodell ist. Der kennt nämlich der springt sofort, der Filter nämlich um. Und okay, also Jonas macht sich also, weiß, was Sache ist, kennt den Namen, kennt die Adresse und fährt ins Schöne, na, das ist zu bestimmen, je nachdem, in welchem, sage ich mal, politischen Lager ihr euch da draußen befindet, in eine sehr, sehr, sehr bürgerliche Wohngegend in der Vorstadt namens Blumenthal.
Sehr schön. Und die Dame hat natürlich den klingenden Namen Paula Johansson. Also das J ist geblieben und aus Janssen wurde Johansson, finde ich jetzt auch irgendwie von der Kreativität, die sie an den Tag gelegt hat für ihre Rolle, nicht so wahnsinnig groß. Also da hätte man noch ein bisschen mehr machen können.
Darum ist sie vielleicht auch nur Kleindarstellerin.
Ja. Jonas taucht also auf in der Wohnung oder ist es mehr so Vorstadt, drei Wohnungen in einem Haus irgendwie, Bau oder sowas in der Richtung? Oder 20 Quadratmeter, 20, 30 Quadratmeter Wohnungen für Leute, die irgendwie gut bürgerlich sind. Auf der anderen Seite hat mich das auch irgendwie nicht so ganz überzeugt, weil Jonas hat ja die 20 Quadratmeter und die 20 Quadratmeter Klasse ist anscheinend irgendwie Leute, die nicht so wahnsinnig wichtig sind für die Gesellschaft. Und jetzt geht er raus in die schöne bürgerliche Wohngegend, wo Leute auch in 20 Quadratmeter Wohnungen leben. Was machen wir damit?
Vielleicht ist es nur das Surrounding praktisch
Das ist
statt.
in der Stadt, kriegst du, so wie du in New York quasi nur dir eine Matratze auf dem Ofen leisten kannst, irgendwo im Hinterhof in der Bronx oder so.
Das stimmt. Also wir wissen ja, dass praktisch New Jersey ist ja praktisch das Nordschwabing Münchens.
Was nochmal?
New
New Jersey?
ist das
Seit wann ist
Nordschwabing
New
Münchens.
Jersey in München?
Nein, weil man sagt, wenn man Leute sagen, sie, also für die MünchnerInnen da draußen, für den Rest auch, wenn Leute euch erklären, dass sie in Schwabing leben und euch, ihr fragt dann mal nach, dann sagen sie Nordschwabing, dann wisst ihr eigentlich, es hat mit Schwabing nichts mehr zu tun.
Das ist doch
Ja.
da, wo die Tram jetzt hochfährt, oder
Genau.
nicht?
Und das ist dann auch so, wenn Leute sagen, sie wohnen an, in, über, am Rand von New York irgendwie, dann ist es dann doch immer New Jersey gefühlt.
Das ist, da gibt es doch diesen wunderbaren Witz in, wir gehen mal hier in einen anderen Franchise rein, in Futurama, wo sie in einer der ganz ersten Folgen, wo sie eine Wohnung suchen und werden absolut schreckliche Wohnungen gezeigt, überall, und die kann man nicht nehmen, die kann man nicht nehmen. Und dann sehen sie eine Wohnung, die ist wunderbar, die ist groß, die ist luftig, die ist absolut toll. Und dann fragen sie, what's the catch? Und dann sagt ihnen der Realtor, well, technically it's in New Jersey. Wenn sie die auch nicht nehmen.
Jetzt nicht. Und okay, also jetzt ist er in dieser Gegend angekommen. Man schaut wahrscheinlich schon so durch die Vorhänge raus, so ein bisschen, wer ist der Typ, den kennen wir hier nicht. Gefahr, Gefahr, Ausrufezeichen. Und nach auch unsere Schauspielerin, die gibt sich alles andere als kooperativ zunächst.
Gehen Sie weg, sagt sie
Gehen
ganz
Sie weg.
deutlich. Ja.
Ich habe mir notiert, Tonality, feine Hamburger Dame.
Schon so ein bisschen, ja.
Ein wenig, ja.
Ja. Und da kommt jetzt aber eine Szene, die, ja, wo Jonas sich widerlichst benimmt, muss man eigentlich wirklich sagen. Ja.
Also nachdem Jonas die Powerkarte ausspielt, und zwar bürgerliche Beobachtungsgabe 3000, sagte, ja, Sie können natürlich jetzt mich nicht reinlassen, aber dann werde ich jetzt vor diesem Haus hier stehen bleiben und stundenlang krakeelen, was für eine Trickbetrügerin Sie sind. Und dann überfällt sie natürlich ihre Scham. Sie muss dann noch wohnen bleiben und bittet ihn hinein. Und er presst dann so ein bisschen und sagt, was haben Sie mit da aufgetischt für einen Quatsch? Wer sind Ihre Kontaktleute und so weiter? Sie gibt sich immer noch nicht kooperativ. Und dann macht er den Faschisten-Move par excellence. Nämlich, er fängt an, ihre Echtbücher zu zerstören. Und da hat er wirklich viel Sympathie eingebüßt. Er tut dann zwar so noch, sagt er, ja, wenn es natürlich Original-Krimis gewesen wären, dann hätte ich mir einen anderen Trick überlegen müssen. Aber wir wissen ja aus The Time Machine, als unser Charakter zu den Büchern geführt wird in der Eloy-Welt und freut sich schon. Und er fährt dann mit der Hand über dieses Regal und die ganzen Bücher, also in der ersten Verfilmung, lösen sich all diese Bücher auf, weil sie nie benutzt worden sind. Nur noch eigentlich Staub hält sie zusammen, fragt er dann ganz energisch verärgert, was habt ihr mit den Büchern gemacht? Und jetzt noch Indiana Jones 3. Was steht in diesem Buch, Dr. Jones? Da steht, dass im Stechschritt marschierende Idioten die Bücher lieber lesen sollten, anstatt sie zu verbrennen. So ist mein
Big
Zorn.
words, big words. Ja, ein Buchverriss im wahrsten Sinne des Wortes.
Und da gibt dann die Schauspielerin nach und nennt ihren Kontakt. Wer hat sie engagiert? Und es handelt sich um niemand Geringeren als Frau Direktorin Astoria Waldorf. Und da kann man natürlich jetzt viel darüber sagen.
Ja, zuerst mal, das ist Namenspreisklasse Dr. Gödel-Escherbach, finde ich. Also das ist ungefähr auf dem gleichen Niveau. Benannt natürlich nach, und du hast da schon einiges vorrecherchiert. Erhelle uns doch mal.
Frau Direktorin Astoria Waldorf von dem Großkonzern Multifarm, das muss man sich so ein bisschen wie Umbrella Corporation vorstellen, übersetzt in Resident Evil Sprech, die steckt hinter diesem ganzen Trick also und Waldorf Astoria Hotels und Ressorts, Eigenschreibweise traditionell Waldorf Doppelstrich Astoria, ist eine Kette von Luxushotels der Hilton-Gruppe, die auf zwei Luxushotels in New York, nicht New Jersey, zurückgeht.
Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Verweis auf Van Dusen, weil ich glaube, in Van Dusen kommen diese Waldorf-Astoria-Sachen auch öfters mal vor. Ich habe jetzt Van Dusen eine Weile nicht mehr ganz durchgehört, aber das It Rings a Bell, wie man in New York sagen wird.
Also es ist für alle, die nicht bei Ibis Business für 39 Euro absteigen müssen.
Da musste mindestens 49 ansetzen, glaube ich, inzwischen als Inflation.
Okay, Jonas ist zufrieden, lässt also ab von der Dame und sucht direkt den Firmensitz Multifarms auf. Und hier wird referenziert auf einen alten Fall. Warum? Weil der Firmensitz dieses Unternehmens, der ist, erstmal wird gesagt, oh, der hat eine typische Pillendosenform.
Ja. Und befindet sich wo?
Wie heißt der Platz gleich wieder?
Am Hendrik-August-Platz ist es da. Auf jeden Fall war es nahe der Chips-Zentrale.
Ja. Und die Chip kennt ihr natürlich aus mindestens zwei Fällen schon davor. Müssen wir euch ja gar nicht sagen, ihr Ratefüchse da draußen. Nahm kein gutes Ende oder war, nahm ein gutes Ende irgendwie, aber war ziemlich gefährlich für Jonas, sogar lebensgefährlich. Ja.
Keine gute Erfahrung, ja. Würde man sagen.
Und daher sollte Jonas seine Husky-Ohren aufstellen. Gefahr in Verzug, sage ich da nur. Naja, Jonas möchte natürlich gleich ganz oben wieder er weiß ja jetzt, wer hinter dem Ganzen steckt. Da ist es mir auch egal, wie Firmenhierarchien im Regelfall aufgebaut sind. Er stürmt in das Gebäude und möchte gleich mit dem Lift ganz nach oben fahren. Denn dort residiert natürlich die Frau Direktorin. Aber erstmal muss er an zwei, nennen wir sie mal, Corporate-Bahnschranken vorbei. Die erste ist der Pförtner.
Und der Pförtner, das fand ich, da war ich kurz verwirrt, weil es gibt ja diese Konversation zwischen Jonas und dem Pförtner und Jonas sagt, ich möchte rein, der Pförtner sagt nein und dann sagt der Pförtner, sie spielen das Spiel nicht richtig, also weil sie müssen mir jetzt Bestechungsgeld anbieten etc. etc. Und ich dachte erst, weil es ging ja schon um Kleindarsteller, dass der auch ein Kleindarsteller ist, der irgendwie dann da angeheuert wurde, um Pförtner zu spielen, aber nein. Das ist bloß ein Pförtner, der Geld haben möchte und bestochen werden möchte, damit er Jonas reinlässt. Und Jonas spielt nicht mit.
Mhm. Das stimmt. Ich dachte nämlich, ich hatte die ganze Folge nämlich nicht mehr im Kopf. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, ach, war das wirklich am Ende wie bei, ich glaube, David Fincher, The Game oder wie das hieß?
Das habe ich jetzt gar nicht parat.
Dass praktisch der sein eigener Bruder schenkt ihm dieses The Game zum Geburtstag oder so.
Ah, ja.
Und alle spielen praktisch eine Rolle, die ihn eigentlich fast bis in den, oder ja, fast in den Suizid
treibt. Oder diese Jason Segel Real, wir spielen ein Spiel in der realen Welt Fernsehserie mit dem komischen Ende.
Das ist unglaublich.
Assoziationsreich, kann man sagen.
Der Pförtner gibt also klein bei, nachdem er da seine fünf, wie ist die Marke nochmal, nicht Euro-Dollar, sondern
Euros. Aber Euros. Er kriegt doch keine Euros.
Nee, nachdem er nicht mal die bekommen hat.
Nee, hat keine Euros gekriegt.
Hat schon angeboten.
Nicht einen Euro.
Fünf wenigstens, nein, nicht einen.
Fünf Euros, ein Euro, nein.
Okay.
Ein Euro.
Also die erste Bahnschranke, der arme Pförtner, der mich so eher so vom Typ her an, sondern könnte auch am BR unten sein.
Das ist, er hatte sowas von Wiener Kaffeehauskeller. Kellner. Ja. Ja, hatte der irgendwie was. So ein bisschen Schmäh.
Ein wenig. Und gut, also Mission gescheitert für den Pförtner. Nächster Halt ist Humbert. Humbert, der Assistent der Geschäftsführung, der Direktorin, der sich aber mit den Vorerfahrungen der anderen Folgen kann man den natürlich schon ein wenig homosexuell lesen.
Auf jeden Fall ist da, glaube ich, so ein, was mitschwingt, ist so eine, in Kosas, glaube ich, literarischem Kanon, eine gewisse sexuelle Devianz ist angedacht. Und zwar auf Basis von Humbert in Lolita, würde ich sagen.
Mm-hmm.
That was my association.
Stark. Gut, ja.
Der arme Humbert ist aber weder irgendwie besonders sexuell deviant, noch irgendwie sonst ja, machtvoll, denn er wird andauernd runtergebuttert von seiner Chefin, Frau Astoria Waldorf, die ihm sagt, er soll sich irgendwie heitere Farben anziehen und nicht diese grauen, hier, ich bin hier voll im Humbert-Look, diese grauen Dinge und ihn eigentlich, also das war so eine ganz seltsame Szene, wie sie mit diesem Humbert umgeht, der Jonas natürlich auch erst nicht reinlassen will und in dem Moment, wo Jonas dann aber sich erbittet, er würde doch sich ankündigen lassen.
Oder will er jetzt doch?
Lässt ihn die Direktorin rein. Dieser Humbert, diese Szene zwischen Astoria Waldorf und Humbert, das kommt mir sehr seltsam vor. Es ist irgendwie so, gerade an der Grenze irgendwie so zu sexueller Belästigung, ne? Oder vielleicht schon drüber, weil sie macht nie was explizit, aber es ist so ein gehässiges, ziehen Sie sich schöner an, Humbert, Ding. Ja. Nebenbei bemerkt, ich habe mich gefragt, weil sie sagt ihm ja vor Jonas, Humbert, ziehen Sie sich heitere Farben an und nicht immer dieses graue Zeugs. Wie lange arbeitet der da schon? Weil wenn ich Astoria Waldorf bin, bin ich doch nicht jetzt erst, wenn Jonas vorbeikommt, auf den Gedanken verfallen, der Humbert sollte sich mal was Heiteres anziehen, sondern das wäre doch schon öfters vorgekommen. Und dann wäre Humbert ja kein besonders guter, zumindest devoter Assistent, wenn er keine heiteren Farben angehabt hätte. Also ich habe mich, das fand ich so ein bisschen seltsam, so als es sollte natürlich klar machen, der ist nicht zufrieden mit seiner Position da, im Astoria Waldorf Multifarm-Konzern. Aber so von der Logik her, warum hat sie ihm das nicht schon vorher gesagt?
Schwierig zu vermitteln. Oder sie wollte in dieser Sekunde wirklich nur vor Jonas nochmal für alle klar machen, wer das Sagen hat.
Ein Spaß.
Das stimmt. Okay, also Humbert zieht dann ab und sagt, schönen Abend, wünsche Ihnen einen schönen Abend zu haben, Frau Direktorin, untertänigst, gnädigste, und wird davon. Geht ab, würde man in Theatersprech sagen, geht ab.
Und, pursued by a bear.
Genau, was, ja, natürlich. Und jetzt ist also Money Talk, okay? Jetzt wird Klartext gesprochen. Es geht nämlich um nichts Dreisteres als Menschenversuche.
Einen Testmarkt, möchte man fast sagen.
Ja, da ist ja auch sofort dran. Na gut. Diesmal geht es aber um keine Zahnpasta, sondern es geht um einen. Manche sprechen das ja so aus. Psychopharmaka.
Ja, und zwar Luzinon, das größte seit Valium. Wie groß war Valium? Und war nicht was anderes noch größer als Valium?
Valium war riesig, aber ich finde das keinen guten Namen. Es geht nicht leicht von der Zunge.
Nee, es ist nicht so. Na gut, vielleicht arbeiten sie da noch dran. Die PR ist ja schon voll.
Und ich glaube nicht, dass damals schon jemand gedacht hat, I did it for the lulz.
Also ich habe es Luzinon, so wie die Luzi irgendwie.
Die wilde Luzi.
Luzi.
Na gut, also.
Mit dem Football.
Tolles Ding. Lässt dich also einfach total derb abdriften in die guten Spaces.
Aber also eine Droge ohne Nebenwirkungen und ohne Gefahren, die einen einfach erleben lässt, was man will, stellt sich dann raus, aber. Wir müssen einen Testmarkt dafür machen, wir müssen einen Großversuch machen, weil unter Umständen gibt es doch Nebenwirkungen und Gefahren. Also sie ist irgendwie selbst schon von ihrer PR überzeugt, wenn sie das sagt.
Dieser ganze Testcase erschien mir nicht einsinnig.
Mega strange.
Ja, die Gruppen, die waren irgendwie die Zielgruppen, die sie als Zielgruppe ausgemacht hat, nämlich die eigentlich eh schon.
Warum?
Ja,
warum die Leute, warum muss man die Leute in die Zielgruppe, in das Nirvana befördern, als Testmarkt-Teilnehmende, die eh schon nah am Drogenrausch gebaut sind. Warum nimmt man nicht Leute, die sich schwer überzeugen lassen? Dann kann man doch seine Droge testen und sagen, das funktioniert für jeden. Es war jetzt so von der, ja, hat mir auch nicht so ganz gepasst.
Reden wir über die ganze Marketingkampagne, reden wir über Tommy Tünneff.
Tommy Tünneff. Das irgendwo zwischen Mayonnaise und Thomas Gottschalk angesiedelt. Tommy Tünneff, Sohn des Senators. Wurde der Senator schon mal erwähnt? Ich glaube fast nicht.
Senator Tünneff. Ich glaube auch nicht.
Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht irren wir uns, aber vielleicht kommt da auch noch was.
Der Arbeit dort, Überraschung, Überraschung, hat eventuell durch die Verflechtungen von Industrie und Wirtschaft in Babylon eine einigermaßen hochdotierte Marketing-Spezialistenstelle in diesem Pharmaunternehmen bekommen. Es ist auch denkbar, dass die Direktorin sich denkt, oh, einen Senator in der Tasche zu haben, indem ich seinen Sohn bei mir pflege und hege, ist ja gar nicht schlecht.
Fand ich gut, so als überzeugende Weltbuilding-Sache, dass da wieder die Leute, die politisch einflussreich sind, auch in den Firmen einflussreich. Also das fand ich überzeugend.
Also in diesem Spielplatz der Demokraten und Pluralisten sozusagen beschließt Tommy Tinniff Jr., einen Testmarkt aufzumachen, einen Testcase aufzumachen und bricht auf nach Nirvana.
Ja, er möchte dort ein altes Kloster oder?
Ja, ich glaube schon.
Dass das Kloster. Das steht da einfach mal rum in der Wildnis und wird dann der Guru Ganesh. Ist jetzt nicht das Kreativste, aber wird der Guru Ganesh und macht seinen Nirvana auf als Sektendestination.
Genau, und dann bricht der spielt dort eine Rolle zunächst einmal, aber die Direktorin vermutet schon, er könnte ihm das Guru-Dasein vielleicht zu Kopf gestiegen sein.
Er meldet sich nicht mehr.
Er meldet sich
Nein,
nicht
er
mehr.
Meldet sich nicht mehr.
Ab. Und die Leute, die man nachschickt, die zwei, die da ist der Kontakt auch abgebrochen. Also steht das Schlimmste zu befürchten. Der Auftrag ist also, wenn Sie ihn denn annehmen wollen, Herr Jonas, jetzt mal hier Spaß und Spiel beiseite, starten Sie einen zweiten Anlauf. Und gehen Sie nach Nirvana. Sagen Sie uns hier, was Sache ist. Und Jonas denkt nicht lange darüber nach und willigt ein. Er macht sich also auf und geht nach Nirvana. Natürlich unter einigen Vorbedingungen.
Ja, er lässt sich etwas in seinen Vertrag schreiben. Da kommen wir gleich drauf. Ich wollte nur ganz kurz noch Tommy Tinniffs Satz, ein guter Werbemann ist auch ein guter Sektenchef, fand ich, ist irgendwie relativ offensichtlich. Und die andere Sache, die Frau Direktor Astoria Waldorf ja sagt, als Jonas darüber redet, ja, diese Sekten-Nirvana-Geschichte, dass das quasi so ein Versuchsanordnung ist, Großversuch und sie sagt, ja, ein Testmarkt. Und da dachte ich mir dann schon, ah ja, Kosa weiß genau, dass er hier gerade eine Idee recycelt. Also das ist ein direkter Verweis auf den ersten Fall. Jonas greift das nicht auf, aber es ist quasi nochmal eine Erweiterung von dieser Welt in Babylon, in der große Firmen andauernd ohne große Rücksicht auf Menschen, die in Babylon leben, Testmärkte aufmachen, weil es geht am Ende immer nur ums Geld.
Ja. Und dass dieser Spruch von Tommy Tinniff wahr ist, ja, nun ja, du schaust dort in dein Apple Book, ich schaue hier in mein älteres und da läuft noch ein Apple-Gerät.
Und unsere Sony-Kamera nimmt uns auf.
Tim Cook und andere sagen jetzt, gut gemacht. Jonas, also genau, was lässt er sich noch extra reinschreiben? Zu dem Zeitpunkt ist uns noch nicht ganz klar, warum, aber er sagt auf jeden Fall, ich brauche einen Helikopter. Und wenn der nicht gestellt wird von euch, dann werde ich diesen Fall nicht annehmen.
Und vor allem sagt er, der Helikopter muss im Vertrag stehen, weil sonst könnte man einfach sagen, ja, hier ist ein bisschen Geld, kauf den Helikopter, miet den Helikopter. Nein, der Helikopter muss in den Privatdetektivvertrag mit aufgenommen werden. Darauf besteht er. Da fragt man sich natürlich auch schon, warum.
Wir machen dann einen kleinen Sprung, aber nur einen ganz kurzen. Jonas muss noch mal ins Büro, weil er dort natürlich seinen alten Kampfanzug aus den Tagen des Arktischen Krieges wieder heraus aus dem Schrank kramt. Der liegt aber nicht seit dem Arktischen Krieg da, sondern, wie er zu Recht bemerkt, für unsere ZuhörerInnen, er hat ihn ja schon in einem Fall neulich wieder einsetzen müssen, als Judith entführt
wurde. Aus Wartcliffe. Genau. Und zieht ihn jetzt an und macht sich auf mit seinem Hubschrauber. Und fliegt wohin? Das ist ja das Interessante jetzt.
Erstmal aber festhalten, ja richtig, ihr habt richtig gehört, er lässt sich nicht fliegen, Jonas fliegt selbst. Also das ist einfach
Antarktischer Krieg. War er wohl Pilot irgendwie. Ja. Ja? Man findet immer wieder was raus.
Ja. Renaissance Man, außer man serviert im Whisky.
Ja. Das ist so seine Schwäche, sind Leute, deren Namen mit J anfangen und bei Whisky. Da setzen irgendwie so seine zwei Gehirnzellen immer aus.
Ja, Jonas fliegt aber nicht direkt nach Nirvana. Er möchte ja den Sneaker machen. Das sind wie viele Kilometer? 15
Ich habe es
oder?
aufgeschrieben, 19,374
Ja,
von Eden nach Nirvana.
das ist wichtig. Und er landet dort
Aber er ist ja jetzt auch gar nicht in Eden, er ist ja jetzt irgendwo in der
ja,
Wildnis
genau.
mit seinem Hubschrauber.
Und dann geht es mit dem Fahrrad nämlich weiter. Also wie der Schweizer Armeereservist weiß natürlich, das Fahrrad ist die erste Wahl.
Der Helikopter als SUV eigentlich dann, ne?
Ja.
Zum Fahrradtransport, wahrscheinlich mit einem Fahrradständer an der Seite.
Natürlich. Safety. Ich
Perfekt.
hoffe, Shimano war früher immer auf dem Pausenhof, hat ein Fahrrad Shimano, eine Gangschaltung oder nicht.
Wichtig, ja.
Ja.
Markenrat, sicher.
Jonas und Sam 2, jetzt dabei bei einer heißen Mission. Sie erreichen Nirvana, die Festung in Anführungszeichen, nehme ich in Nirvana. Und dann warten sie erstmal, bis es Nacht wird, bevor sie in diesen Komplex einsteigen.
Ja, einsteigen und zwar machen Sie da einen Reverse Tim Robbins in dieser Stephen King-Verfilmung.
Ja. Ja, also man entschließt sich nicht über die Mauer zu gehen, obwohl man ja diesen Trick schon in der kurz vorher besprochenen
Mit den
Episode.
Saugfüßen, aus Angst, man würde entdeckt.
Genau, wer sich noch an Mission Impossible erinnert, in Abu Dhabi, als Tom Cruise da am Gebäude entlang klettert, so muss man sich das vorstellen.
Apropos Sekten, ha? Ja.
Ja. Hey, das ist eine Glaubensrichtung, okay? Und
Eine,
mit anderen.
je, jede Sekte ist eine Glaubensrichtung, nicht jede Glaubensrichtung ist eine
Mit
Sekte.
anderen Schwerpunkten. Der Einstieg erfolgt über die Latrine. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Ich weiß nicht, dann kann er sich aber auch, da kommt er raus und dann duscht er sich,
Dann
glaube ich.
duscht es sich irgendwie und dann riecht er auch schon wieder gut. Das kann nicht funktionieren. Oder das funktioniert im
Nein.
wahren Leben nicht, außer sie haben Spezialwasser irgendwie so in Babylon, aber dann hätten sie es auch nicht in der Wildnis. Also, oder er hat irgendwie spezielles Shampoo dabei, was auch immer.
Oh
Es wird
Gott.
nicht, es wird einfach drüber hinweg gesehen, dass das eigentlich überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Dass wenn man sich quasi durch den Abwasserkanal kämpft, dass man dann irgendwie auch wieder so riecht wie davor, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Vielleicht dachten die Jugendlichen, also im Sportunterricht damals in der Schule, dachten auch die Jungs immer, wenn sie sich nach dem Sport einfach mit 2 Kilo Axe Alaska einsprühen, dass dann alles cool
Da muss
sei.
man sich nicht
Braucht
duschen.
man nicht
Ja,
duschen,
genau.
ja.
That never worked. Schön fand ich daran Sammys Kommentare, der sich ergeht in, ah, schon wieder bist du in der Kloake und
Ja.
bringt das dann irgendwie, wenn ein Psychologe das anschauen würde, würde man mindestens Analfixierung dir
Das ist,
vorwerfen. Also
warte, ja, was ist eigentlich los jetzt hier?
großartige, da geht er dann einfach in eine Richtung ab, die braucht die Folge nicht, aber die war wieder so Augustinski par excellence.
Ich weiß auch nicht, ob meinst du echt, bei dem Teil dachte ich wirklich, meinst du, stand im Skript? Ich glaube
Ich
nicht.
glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Ich glaube, das war einfach Augustinski, der vor sich hin improvisiert hat. Und dann
Ja.
haben sie gesagt, wie viel Fäkalhumor kriegen wir um 8 im BR gesendet? Genauso viel kommt
Ja.
rein.
Okay, also ob er den Anzug jetzt ablegt oder nicht oder dann einpackt, weiß man alles nicht. Auf jeden Fall die nächste Herausforderung ist ein Wächter dann, den er aber mit dem sogenannten Ausnocker eben ausnockt. Ein
Immer dabei.
Stromschlag. Und dann steigt er nämlich schon mal
Tommy
ein.
Tenev.
Während er übrigens noch, die hören übrigens noch per Lautsprecher Tommy Tinnef sprechen zu seinen Jüngern, muss man, Jüngerinnen. Und da wird schon klar, also Jonas zumindest wird dann klar, also entweder spielt er diese Rolle nur oder er ist wirklich dieser Rolle verfallen. Es geht hier jetzt um nichts Geringeres mehr als um einen Gotteskomplex, den Tommy Tinnef offensichtlich entwickelt hat. Vielleicht so oft selber vom Gas geschnuppert, weiß man nicht genau. Ja, auf jeden Fall, Tommy Tinnef glaubt, er sei jetzt eben Gott. Und das führt er noch weiter aus, als Jonas ihn in seinem Büro, in Tommy Tenefs Büro, klingt eigentlich fast schon ein bisschen klein für sowas, gell? Büro ist fast schon.
Ja, in so einem Kubus irgendwie so im Hof. Ich weiß nicht genau, wie das beschrieben wurde. Es war ein bisschen strange.
Also Büro klingt jetzt ein bisschen zu büroartig, so eine Mischung aus Empfangsraum, wo der Pontifex zu Hause ist, würde man ja auch nicht sagen, das ist sein Büro. Wie nennt man das denn am besten? Schreibt es in die Kommentare. Erleuchtet uns mit eurem gottartigen Wissen bezüglich Gebäudenkomplexen, in denen Sektenchefs hausen. Und Tommy Tenniff aber ganz entspannt, ganz relaxed, weil er hat noch ein Ass im Ärmel, als Jonas zu ihm sagt, wie bei Robocop, lebendig oder tot, du kommst mit. Tommy Tenniff sagt, haha, das Gas strömt schon aus, Jonas. Bist du schon im
Im
Crime-Noir-Rausch?
Crime Noir Rausch wieder mal so. Diesmal ist es dann Casablanca, wo sich Jonas dann rein begibt, quasi. Er ist nicht im Casablanca, sondern in Casablanca diesmal. Tommy Tiffin hat aber nicht so wirklich groß darüber nachgedacht, wenn dieses Luzinon sowie auch Covid-19 in der Luft herumfliegt, dann ist es auch gefährlich für Tommy Tinniff, der wirklich so abgehoben schon ist, dass er das nicht merkt und dann selbst auch seinen Illusionen verfällt.
Genau, also treffen da praktisch zwei fiktionale Charaktere, doppelt metafiktionale Charaktere aufeinander. Und wer sich jetzt ein wenig mit Casablanca beschäftigt hat, Know Thy Medium sozusagen, weiß, dass das nur ein Ausweg nehmen kann oder Ausgang nehmen kann, nämlich Jonas erschießt. Und
Genau, indem er denkt, er ist Major Strasser aus Casablanca.
also no harm done, no foul play. Es ist alles unter Rausch passiert. Was danach jedoch passiert, macht Jonas voller Absicht und Intention. Das war bereits seine Intention, als er den Auftrag angenommen hat. Jetzt ist die Stunde, jetzt zahlt er es den Großkonzern der Welt. Einmal das Richtige tun. Ja. Er sagt also, wir werden jetzt die Gaszufuhr dieses Rauschgifts, dieses Zeugs abstellen und macht es kaputt. Nirvana wird also praktisch entdrogifiziert dadurch, könnte man sagen. Und er kontaktiert die Direktorin und betreibt weiter noch Real Talk mit ihr und sagt und stellt ganz viele
Stellt
Forderungen,
Bedingungen.
genau,
Genau.
die jetzt
Und
auf.
wie schafft er es, dass das Rauschgift nicht mehr im Nirvana verbreitet wird? Das geht nämlich übers Wasser. Und dann kann man das einfach, ne?
Und er sagt es ganz einfach, entweder die Bedingungen, die ich jetzt stelle, werden erfüllt, also die Versuche werden eingestellt, die Leute werden entschädigt und so weiter und so weiter. Oder ich gehe an die Presse mit meinem Knowledge. Also ich glaube immer nicht daran, dass es irgendwas verändern würde in einem solchen System, aber
Aber er hat es mal und es scheint was zu bewirken. Die eine Sache, die wir, glaube ich, noch nicht so wirklich rausgearbeitet haben hier, ist, was ist jetzt die Rolle von Humbert in dieser ganzen Geschichte? Weil der Helikopter wurde ja erwartet seitens Tommy Tenniff. Der sitzt ja in seinem Microphone-Booth und sagt seinen Jüngerinnen, schaut nach oben, da kommt der böse Gott irgendwie mit dem Hubschrauber an. Und der kommt dann noch nicht mit dem Hubschrauber. Und dann hat ihn offensichtlich jemand informiert aus Babylon, dass Jonas im Hubschrauber kommt. Und Jonas hat sich das deswegen in den Vertrag schreiben lassen extra. Und wer kann natürlich davon wissen, dass das im Vertrag steht, wenn nicht der Mann, dem alle Papiere in diesem Büro über den Tisch gehen, Humbert?
Es ist sehr gut, dass du es sagst. Ich habe nämlich nicht so weit gedacht. Ich habe
Das.
nämlich notiert hier, zweiter Arschloch-Move, dass Humbert entlassen werden soll, sagt Jonas. Dachte ich mir, ja, was ist denn los? Woher all der Hate? Was ist da los? Aber das ist natürlich eine
Ja,
gut hergeleitet,
und
ja.
das Interessante da, also Humbert hat das weitergeleitet. Humbert war unter einer Decke mit Tommy Tinniff. Ich weiß nicht, es war nicht so ganz klar, ob er in dem Moment, als Tommy Tinniff sich dann als Gott bezeichnet, er sagt das immer so schön, als Gott bezeichnet hat, ob er da dann auch noch ganz an Bord war, also oder nur für wir machen da unser eigenes Ding, weil ich glaube, es sind so zwei, nein, es sind so drei Stufen. Erstens PR Testmarkt wird etabliert, Guru Ganesh, okay, mit D'accord von Seiten von Multifarm. Dann Tommy Tinniff macht sich eigenständig, also will quasi nichts mehr zu tun haben mit Multifarm, will da sein eigenes Ding abziehen und lieber Sektenguru sein. Und ich glaube, das Dritte ist, er dreht auch selber irgendwann ab. Also er glaubt dann wirklich, er ist
Ja.
irgendwie komplett abgedreht. Und ich glaube, diese Humbert-Tommy-Tinniff-Kooperation passiert in diesem zweiten Stadium. Und Humbert weiß aber auch nichts davon, dass Tommy Tinniff dann komplett abgedreht ist. So ja. kam es mir zumindest vor.
Aber jetzt muss ich nochmal fragen, wurde das jemals explizit thematisiert? Habe ich es einfach versäumt?
Ich meine, es wurde zumindest in der Aufklärung so impliziert.
Das kann natürlich sein, ja. Und jetzt erfahren wir nämlich auch Jonas, clever, der hat immer eine zweite Versicherung am Stissel. Warum ist der Helikopter denn jetzt so wichtig? Weil er jetzt mit diesem fliehen kann. Er fliegt jetzt direkt mit dem Heli. Und wo taucht er unter? Wir hatten es ja schon angedeutet zu Beginn unserer fantastischen Aufnahme. Er taucht unter in Eden bei den religiösen Überbleibern.
Übrigbleiber.
ÜbrigbleiberInnen genau. sozusagen. Und Sam, obwohl Sam nochmal darauf hinweist, aber du weißt schon, was da zu essen gibt, ja? Genau das. Genau das, wo ein bayerischer Landesvater jetzt auf Twitter poltern würde, dass man uns bald schon woke-mäßig zwingen würde, ausschließlich Grillen und Regenwürmer zu fressen.
Ausschließlich Grillen ist doch gut.
Ja, wie du sagst, dann grillen wir natürlich.
Würstchen. Und,
wieso denn das Würstchen? Ja?
Und politischer Kommentar seitens Herrn Rudolf Inderst, auf jeden Fall nicht vom Bayerischen Rundfunk gestützt.
und damit
ja.
endet diese Chose.
Endet diese Chose etwas, Jonas wieder so als Kämpfer der kleinen Leute am Ende. Fand ich eigentlich, wir kriegen diesmal einen sehr moralischen Jonas eigentlich ab. Also er schießt ja Tommy Tinniff nur von Tommy Tinniff selbst ausgelösten Luzinonrausch. Also es ist ja auch irgendwie nicht seine Schuld. Und ansonsten lässt er sich auch nicht so wahnsinnig viel zu Schaden kommen. Also den Pförtner überrumpeln, Bücher zerreißen ist natürlich, das ist sehr, sehr grenzwertig, aber so von, also sein Bodycount ist ziemlich unten in dieser Folge. Und dann natürlich noch diese moralische, die Leute sollen nicht nur freigelassen werden, sondern die sollen auch eine Entschädigung kriegen. Fand ich eigentlich ganz nett von ihm, muss man mal sagen.
Heute also der woke NGO Jonas.
Genau. Jonas als Vorsitzender einer Jugendgruppe für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Sektenmitgliedern. Jonas als guter Mensch.
Jonas als Kleben und Kleben lassen.
Das sind so Referenzen. In 2 Jahren weiß das niemand mehr, wenn irgendjemand draufstößt auf den Podcast. Leute von in 2 Jahren und danach, schaut doch einfach mal in die Nachrichten der 2023er-ish-Zeit.
Stimmt, und da fällt mir ein, was erzähle ich dir später?
Nun.
Das war was Kleines, Intimes.
Oh. Tja, wir haben Geheimnisse.
Außer sind natürlich Patreon-Mitglieder. Wie heißt es? Doch, dann hört ihr diese Spezialfolge später noch.
In unserem erfundenen Patreon, die erfundene Spezialfolge, die wir nicht produzieren. Aber da könnt ihr euch gerne erfunden anmelden und uns erfundene Euros überweisen. Und dann erfinden wir ein paar Geheimnisse für euch.
Frag diese beiden Crypto-Bros. Gut, kommen wir nun zur Bewertung dieser ganzen Chose.
Ja.
Obgleich, haben wir notiert, obgleich die Episode die übliche Lauflänge aufweist, erschien sie mir wesentlich kürzer als die angegebenen 54 Minuten. Die Mischung aus Apocalypse Now und Umbrella Menschenversuchen unterhält zwar einerseits, aber die Dinge laufen irgendwie einen Tick zu smooth für Jonas und Sam, habe ich notiert. Insgesamt gebe ich 3 von 5 Flaschen Bürowhisky. Nein, halt, stopp. Wer Bücher zerstört, wird bei mir per se abgestraft. Dann bleiben nur noch 2 To.
Von mir gibt's eine Flasche mehr. Ich bleibe bei 3 Flaschen. Ich finde, die Folge ist schön durcherzählt. Es gibt so ein paar Dinge, die mir wirklich nicht gepasst haben, die irgendwie unlogisch waren. Und so vom Erzählen her, also es war jetzt nicht die, die kreativste Falllösungs, ne? Also es war eigentlich von in dem Moment, wo wir dann wussten, dass Jonas auf Luzinon war, wussten wir eigentlich auch, wie das Ganze so sich entwickeln wird. Trotzdem, schön erzählt, Highlight wieder Augustinski, wahrscheinlich auf Improv und nicht im Skript, müsste man
Auf
nachschauen.
Luzinol-Rausch.
Im Luzinolrausch. Von mir 3 Flaschen Old Forester aus Good Old Scotland.
Bei, auf, an, Kentucky.
Genau.
Wenn auch ihr euch spielregelkonforme Infos über den letzten Detektiv Babylons holen wollt, ohne unter Drogen gesetzt zu werden, seid ihr bei uns genau richtig.
Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. Man kann inzwischen auch Herr
Hey.
Kathke und Herr Inderst haben den Text nicht geändert, nachdem wir letztes Mal schon drüber gestolpert sind.
Warte mal.
Man kann, wir machen das jetzt live,
Ja.
man kann bei Spotify Kommentare abgeben, kann man auch übrigens bei anderen Podcatchern, bei Apple, bei was auch immer. Da macht das doch gerne für uns, ratet uns hoch und schaut auf unsere Website www.dieletztendetektive.de.
Schreibt uns Feedback an Sam at. Boah, krass. Hast du diesen Ausdruck Klammeräffchen oder Klammeraffe für das Ad-Zeichen schon mal gehört?
Ja, go ahead.
Schreibt uns Feedback an Sam, Klammeraffe, dieletztendetektive.de. Schaut vorbei bei Instagram. Dort sind wir als @dieletztendetektive und auf Twitter nur @letztedetektive am Stissel.
Sammy, klappt das Luzinol-halluzinogene Bett raus?
Ich bin doch Gott. Der
Gott!
Timmy! Timmy!
Gott!
Timmy, wo ist Gott?
Gott! Gott ist tot. Das war Spielwiese. Eine Folge der Podcast-Reihe Die letzten Detektive von Rudolf Inderst und Thorsten Kartke. Zur Hörspielreihe Der letzte Detektiv von Michael Koser. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Kartke. Musik von Schwarzensee. Eine Produktion aus dem Jahre 2023. Emergency declared now.
Emergency broadcast online. Please stand by for further instructions by your government.
Please stand by. Please stand
Boom.
by.
Boom.
Please stand by.